Deutschlandfunk Kultur. Zeitfragen. Das Feature.
Ich finde es schade, dass die Rente immer mehr gekürzt wird und immer weniger wird für Menschen, die eben ihr Leben lang gearbeitet haben. Und besonders bei Frauen ist es ja so, dass einige, weiß ich, 3, 5, 7 Jahre zu Hause geblieben sind, um sich um das Kind oder die Kinder zu kümmern.
Ich mache das aus Freude. Es ist immer schön, wenn noch ein bisschen was dazukommt. Dann hat man noch ein bisschen was für seine Enkelkinder übrig oder kann man eine andere schöne Reise machen.
Schöne Opulus dazu. Für Nuller mache ich es nicht, es ist klar.
Wenn ich jetzt noch schreibe oder irgendetwas mache, dann tue ich das nicht, weil ich am Hungertuch nage, sondern weil ich halt die Tätigkeit weiter ausüben möchte.
Die Zahl der Rentnerinnen und Rentner in Deutschland, die noch arbeiten, steigt.
Das sind jetzt mehr als 8% der Menschen ab 65 Jahre. Im Vergleich zu vor 20 Jahren oder vor 10 Jahren hat sich die Anzahl mehr als verdoppelt. Also nimmt stetig jedes Jahr weiter zu. Die Erwerbsbeteiligung der Männer liegt deutlich über denen der Frauen. Nach den Daten des Mikrozensus lässt sich sagen, dass gegenwärtig etwa ein Drittel der Rentnerinnen und Rentner mit Einkommen zu tun hat, die unterhalb der Armutsgrenze liegen. Das ist ein großer Teil, ein Drittel der ganzen Rentnerinnen und Rentner, die arbeiten. Aber diese Armutsbetroffenheit wird ja immer bei einem Schwellwert abgeschnitten. Wenn man 1 Euro mehr hat, dann fällt man aus der Diagnose Armut raus. Und die Frage ist, macht dieser 1 Euro mehr denn dann wirklich einen Unterschied?
Arbeiten im Rentenalter. Existenzangst oder Spaß? Ein Feature von Tini von Posa.
Und als dann heute ist ein heißer Tag. Die Ballen sind beschnitten, die Wurzeln sind beschnitten, also muss man auch die
Zwischen der neuen Nationalgalerie und der Philharmonie in Berlin erstreckt sich eine breite graue Betonfläche. Um sie geht es bei der heutigen Pressekonferenz. Die Fläche soll begrünt werden. Und zwar mit kleinen Bäumchen in Töpfen, die an diesem Vormittag noch etwas unkoordiniert herumstehen. Bernhard Schulz sitzt am Rande der Pressekonferenz an einem Tischchen und macht sich Notizen. Er arbeitet als Kulturjournalist für den Berliner Tagesspiegel.
Herr Schulz hatte noch eine Frage.
Ja, nach dem Lied. Das kostet der ganze Spaß. Na, insgesamt, also für bis Ende des nächsten Jahres, ist es so circa 1 Million.
Wunderbar. Na herrlich, habe ich die Information auch noch.
Man kennt den weißhaarigen Herrn um die 70. Ein Kleidungsstil zwischen formal und leger. Gebügeltes weißes Hemd, hochgekrempelte Ärmel, Khaki-Hose, Lederschuhe. Und stets mit Notizheft in der Hand. Bernhard Schulz ist seit Jahrzehnten in der Kulturszene aktiv.
Erst habe ich Politik und Volkswirtschaft studiert und dann kam ich aber irgendwie auf die Kunst, die bildende Kunst, die immer mein Hobby war oder eine Leidenschaft. Habe dann parallel Kunstgeschichte studiert, habe wie gesagt eine ganze Reihe von Ausstellungen gemacht.
Neben seiner Arbeit als Kurator schrieb Schulz immer auch für die Zeitung. 1987 übernahm er beim Tagesspiegel das Feuilleton als Ressortchef und Nachfolger des Kunstkritikers Heinz Ohf. Mehr als 30 Jahre lang bis zum Renteneintritt war er festangestellt. Danach arbeitete er als Honorarkraft weiter in der Redaktion.
Ich bin dann mit Beginn der Pandemie sozusagen von jetzt auf gleich vor die Tür gesetzt worden. Klingt jetzt sehr hart, weil ich ja, wie gesagt, ohnehin schon nicht mehr vollständig im Betrieb war. Ich war aber in der Redaktion nach wie vor und darin integriert. Das hat dann eben Anfang 20, als dann die Pandemie sich als eine sehr dauerhafte abzeichnete, da habe ich dann tatsächlich aufgehört. Seither arbeite ich frei, also tatsächlich Freelance für Zeilenhonorar und ja, setze das eben noch so nach wie vor ungefähr fort.
Bernhard Schulz ist alleinstehend und kann von seiner Rente gut leben, sagt er. Er arbeitet etwa halb so viel wie früher. Wie viele Stunden genau, weiß er nicht.
Meine Perspektive ist eben, dass ich im Kunstbetrieb weiterhin tätig sein will und die Anregung, die mir das verschafft, eben auch brauche. Sonst habe ich die Befürchtung, roste ich also relativ schnell geistig ein und verbringe dann mein Leben da auf der Parkbank draußen im Volkspark. Das kann es eben auch nicht sein. Also insofern ist es, ich will mal sagen, ein Kompromiss zwischen dem was ich möchte und dem, was möglich ist.
Nach der Pressekonferenz und den Interviews im Nachgang läuft Schulz eiligen Schrittes zur Bushaltestelle. In 2 Stunden muss er den Artikel abgeben und hat außerdem noch einen weiteren Termin.
Naja, nachher ist noch ein Firmenjubiläum des Architekten David Chipperfield, der ja nun für Berlin ganz unendlich wichtig geworden ist in den letzten Jahrzehnten.
Sagt Schulz mit einem Lächeln, bevor er in den Bus steigt.
Zu irgendeiner Ausstellung hinzufahren und darüber zu berichten und das möglichst gut hinzukriegen und dann auch am Abend oder in der Nacht sich zufrieden zurücklehnen zu können und zu sagen, oh, das habe ich jetzt geschafft. Das ist schon, ja, man kann sagen, das ist ein Kick. Ne? Das ist schon etwas, wo ich sagen würde, das brauche ich. Das ist so wie eben, das ist das Adrenalin, das dann eben durch die Adern läuft.
Arbeit bedeutet auch für Rentnerinnen und Rentner nicht nur Geld verdienen, sondern es bedeutet eben auch Sinnstiftung, Wertschätzung, soziale Kontakte, Strukturierung von einem Alltag und all das kann attraktiv sein.
Jutta Schmitz-Kiesler ist Sozialwissenschaftlerin am Institut Arbeit und Qualifikation der Universität Duisburg-Essen. Sie hat sich im Zuge eines Forschungsprojekts und für ihre Dissertation ausführlich mit den Motiven beschäftigt, warum Menschen der Generation 65 plus weiterarbeiten. Die Wissenschaftlerin hat den Mikrozensus ausgewertet und zusätzlich eine Befragung durchgeführt. Letztere erfolgte in mehreren Stufen mit rund 90 Befragten mittels narrativ-biografischen Interviews. Das Ergebnis?
Die Analyse der Erwerbstätigkeit im Rentenalter hat das deutliche Wachstum einer Beschäftigtengruppe offengelegt, zu deren Charakteristika ein überdurchschnittlich hoher Selbstständigenanteil, gute Qualifikation und überwiegend Teilzeitarbeit gehören. Ein weiteres Merkmal ist die Dominanz von geringfügigen Beschäftigungsumfängen, die sich bestmöglich mit dem Leben im Ruhestand vereinbaren lassen. So lehnen die befragten Rentnerinnen und Rentner nahezu einstimmig Druck, Stress oder Hektik ab und präferieren Jobs mit einer überschaubaren Arbeitsmenge, vielen Freiheiten und Kontakt zu Menschen. Außerdem suchen sie häufig bewusst die Schnittmengen zwischen Beruf und Hobby oder wählen Tätigkeiten, die sie wirklich gerne ausüben.
Wenn man jetzt mal nicht auf die finanziellen Motive guckt, dann fallen 2 Sachen aus. Erstens, den Rentnerinnen und Rentnern sind soziale Kontakte wichtig. Die wollen irgendwo Anschluss haben, was ja auch völlig verständlich ist. Und zweitens, es macht sehr viel aus, in welchem persönlichen Haushalt sie gerade leben. Ein Rentner hat mir beispielsweise erzählt, dass er sich unwahrscheinlich auf seinen Ruhestand gefreut hat, weil er mit seiner Frau zusammen sich Reisen vorgestellt hat und den Lebensabend genießen wollte. Und leider ist die Frau zu Beginn seines Ruhestands an einer schweren Krankheit verstorben, sodass er alleine zu Hause ist.
Das sei ausschlaggebend für den Mann gewesen, weiter arbeiten zu gehen.
Ein anderer hat mir berichtet, dass er eine typische Hinzuverdiener-Ehe gelebt hat, in der er einer Erwerbstätigkeit nachgegangen ist und die Frau für den Haushalt zuständig war. Und die hat dann gesagt, Rudi, jetzt bist du jeden Tag zu Hause und du stehst mir immer im Weg. Such dir doch bitte was, so 2-3 Stunden pro Tag, dass ich hier mal eben durchsaugen kann. Und dann können wir zusammen Rentner sein.
Klaus Rüdiger ist das Thema Alter unbehaglich. Er möchte nicht, dass Menschen ihn aufgrund seines Alters beurteilen. Das gestärkte, graue Hemd und die Brille verleihen ihm etwas Seriöses, die Baskenmütze etwas Verspieltes. Einst Maschinenbau studiert, war er sein ganzes Arbeitsleben lang für verschiedene Unternehmen tätig und deshalb in der ganzen Welt unterwegs. Frankreich, Singapur, Marokko. Noch bevor Klaus Rüdiger sein offizielles Rentenalter erreichte, ging er in die Selbstständigkeit. Wegen Umstrukturierungen im Betrieb nutzte er die Gelegenheit, etwas frühzeitiger auszuscheiden. Ein beschäftigungsloses Rentnerleben wäre für ihn nicht in Frage gekommen. So begann er, sich als selbstständiger Coach zu etablieren und Start-up-Unternehmen zu beraten.
Einfach, weil es mir Spaß macht, weil ich Freude daran habe, an dieser Art der Tätigkeit einmal die Netzwerke, dann die Forschungsprojekte moderieren, Teams moderieren und Startups zu begleiten. Solange wie das Technologien sind, die mich interessieren und ich damit einen Beitrag für vernünftige Zukunftsaussichten leisten kann, solange macht mir das auch Spaß.
Klaus Rüdiger coacht oft per Videokonferenz.
Indem ich einfach mal alle Erfahrungen aus der Vergangenheit so ein bisschen versucht habe, zu spiegeln an die zukünftigen Herausforderungen und zu spiegeln an dem Thema, wenn ich jetzt ein Startup gründen würde, wie würde ich das denn machen? Kann man gucken, welche Fehler sind damals vielleicht gemacht worden, welche Strukturen haben gestimmt, was hat Erfolge gebracht, was hatte langfristige Wirkung, wie ist das entstanden, warum war eines erfolgreich, warum ist anderes gar nicht gut gelaufen.
Die jungen Leute, die er an diesem Tag berät, wollen eine nachhaltige Innovation auf den Markt bringen. Das Unternehmen wurde 2020 gegründet. Klaus Rüdiger war damals schon dabei und steht dem Team weiter zur Seite.
Ich fasse das immer gerne zusammen unter Team, Thema, Talente. Dreimal T. Das Team besteht hier aus drei Personen. Das Thema, das ist ein neuartiger Aluminiumwerkstoff.
Die Mitarbeitenden des Start-up-Unternehmens hören aufmerksam zu.
Natürlich auch, was wichtig ist, wenn wir jetzt Mitarbeiter einwerben wollen, dass wir einfach eine gute Anbindung haben. Und das ist insbesondere nicht so gegeben.
Finanziell hat es Coach Klaus Rüdiger wie Journalist Bernhard Schulz nicht nötig, zur Rente dazu zu verdienen. Es seien auch keine 40-Stunden-Wochen mehr wie früher, aber es sei durchaus schon vorgekommen, dass er sich zu viel zugemutet habe.
Das ist passiert kurz vor Covid, das war glaube ich in 2018. Da kam alles viel zusammen, da kamen bestimmte familiäre Umstände zusammen, ja, Überlastung. Ja, es war eine ganze Menge auf einmal. Sehr interessante Projekte, die ich damals hatte. Und dann war eine Messe hier in Berlin, die für mich hochinteressant war. Und das war dann plötzlich eine Nummer zu viel.
Wie lange er noch weitermachen möchte?
Als Berliner werde ich jetzt sagen, gute Frage, noch eine Frage. Wenn die Gesundheit es zulässt, wenn mein Kopf klar genug bleibt und wenn ich noch akzeptiert werde, dann mache ich das gerne noch eine Weile weiter, ja. Also da hätte ich jetzt kein Problem mit, ja. Es sei denn, die Belastungen durch andere, ganz von anderen Seiten sind so hoch, dass man sagt, nee, ich habe gar nicht mehr die Zeit dafür. Aber ich habe Freude dran, ja, und wenn es hilft.
Vor 20 Jahren gab es ca. 12 Millionen über 65-Jährige, heute sind es knapp 20 Millionen und es gibt genaue Prognosen, das kann man gut vorhersagen, in knapp 15 Jahren wird es knapp 25 Millionen geben. Das heißt, es gibt immer mehr Ältere, aber auch der Anteil dieser Älteren, die arbeiten, nimmt stetig zu. Der hat sich in den letzten 10 Jahren auch verdoppelt, von 4% auf 8%.
Sagt Christian Arendt, Mitbegründer und Co-Geschäftsführer von Silver Talent, einer Jobplattform für Rentnerinnen und Rentner. Der Wirtschaftsingenieur und sein Partner haben aus den arbeitenden Rentnern eine Geschäftsidee entwickelt. Das Büro von Silver Talent befindet sich in einem Altbau einer Seitenstraße des Kudamms in Berlin-Charlottenburg. Stuckverzierte hohe Decken, riesige Flügeltüren, die Dielen schimmern in lichtdurchfluteten Räumen. Silver Talent teilt sich das Büro mit einem Antiquitätenhandel. Gegründet hat sich die Plattform Ende 2022.
Silver Talent ist Deutschlands erste Jobplattform für Rentner. Die Idee dahinter entstammt eigentlich aus einer Unterhaltung mit meinem Vater. Der ist vor mehreren Jahren in Rente gegangen und hat mal mir gegenüber geäußert, dass er sich auch durchaus vorstellen könnte, noch ein paar Tage die Woche weiter zu arbeiten. Ich habe dann mit meinem heutigen Mitgründer Timo Fischer mich getroffen und haben dann relativ schnell gesehen, dass es immer mehr Rentner gibt in Deutschland, die arbeiten.
Die Homepage wirbt mit einem fröhlichen älteren Herrn sowie drei älteren Damen mit modischen Sonnenbrillen. Der Blick triumphierend, stolz. So ein Kurzprofil zu erstellen, fällt vielen Älteren leichter, als eine Bewerbung zu schreiben, so die Erfahrung des 37-Jährigen.
Sie wissen teilweise gar nicht mehr, wie man sich bewirbt, wenn man 20 Jahre vielleicht beim gleichen Arbeitgeber war und jetzt anschreiben und Lebenslauf etc. liefern soll. Und dann gibt es natürlich auch vielleicht psychologische Hürden, dass Rentner nicht unbedingt in den Wettbewerb mit jüngeren Arbeitnehmern treten wollen.
Mittlerweile hätten sich 3.500 Rentnerinnen und Rentner in Berlin bei Silver Talent registriert. Über die Erfolgsquote kann Arendt nichts Genaues sagen. Wahrscheinlich ein paar hundert Vermittlungen, schätzt er. Und rechnet damit, dass es mehr werden. Seine Motivation? Die Situation in Japan.
Dort ist es schon so, dass jeder vierte über 65-Jährige arbeitet. Und wir sind davon überzeugt, dass in Deutschland das der gleiche Weg sein wird, den wir einschlagen werden, wenn wir diesen Fachkräftemangel in den Griff bekommen wollen.
Für Rentnerinnen und Rentner ist die Registrierung bei Silvertalent kostenlos. Das Start-up verdient an den Stellenanzeigen, die Unternehmen auf der Plattform schalten. Arends Arbeit besteht vor allem darin, die Bedürfnisse der Rentnerinnen und Rentner mit passenden Jobangeboten zu kombinieren.
Arbeitgeber wiederum, die kommen auf Silvertalent und finden dort eine Plattform, eine Datenbank und können gezielt nach den Berufen filtern oder suchen, die sie als nächstes besetzen wollen.
Unternehmen, die Ältere suchen, kommen aus verschiedenen Branchen. Es sind zum Beispiel Krankenhäuser, Pflegeheime, Kitas, Schulen, Gebäudedienstleister, Anwaltskanzleien. Arendt zufolge sind es meistens Arbeitgeberinnen und Arbeitgeber, die auf dem freien Markt keine Arbeitskräfte mehr finden. Mit Ingenieuren habe der Mangel angefangen. Dann kam der Gesundheits- und Erziehungsbereich dazu und heute spüre man den Bedarf in nahezu jedem Bereich. Noch ist Silvertalent nur in Berlin aktiv. Aber das Unternehmen möchte in weitere Städte expandieren, erklärt Christian Arendt.
Schönen guten Tag, Christian Arendt von Silvertalent spricht hier. Würde Ihnen vielleicht
eines von vielen Telefonaten mit potenziellen Arbeitgebern für über 65-Jährige. Arendt ist wieder mal vertröstet worden.
Aber das sind die typischen Situationen. Ich würde sagen, man braucht viel Durchhaltevermögen und man muss viel in eins akzeptieren können, um zu den Arbeitgebern und zu den Personalern vordringen zu können. Nee, wenn es einfach wäre, hätten es wahrscheinlich schon viele vor mir gemacht.
Der 37-Jährige würde nicht unbedingt von Altersdiskriminierung sprechen, aber stoße häufig auf Vorbehalte wie fehlende technische Affinität oder das Thema Arbeitsvolumen. Die meisten Älteren seien an einer reduzierten Stundenzahl interessiert. Da sollten Unternehmen sich flexibler zeigen, meint er. Aber die anderen Punkte seien unangebracht, sagt Arendt. 90% der Silvertalents registrierten sich per Smartphone. Laut Institut der deutschen Wirtschaft fehlten hierzulande zuletzt 533.000 Fachkräfte. Sind Rentnerinnen und Rentner eine Lösung, um diese Lücke zu schließen?
Auf jeden Fall. Das ist eine der Hauptmotivationen, warum wir Silvertalent gegründet haben. Wir glauben, dass der Fachkräftemangel oder generell, ist eigentlich ein falsches Wort, mittlerweile ist es eigentlich ein Arbeitskräftemangel, weil es nicht nur an Fachkräften mangelt, sondern auch an Arbeitern mit vielleicht weniger Qualifikation.
Wer heute mit 17 die Schule verlässt, mit einer Berufsausbildung beginnt oder gleich direkt mit der Arbeit, hat 50 Jahre vor sich.
Rente und Grundrente hat nichts damit zu tun mit einer zusätzlichen Bedürftigkeitsprüfung, sondern damit, was Menschen geleistet haben ihr Leben lang. Und ich glaube, die Mehrheit der Bevölkerung sieht es genauso wie wir, dass wenn jemand so lange arbeitet, er am Ende mehr haben muss als die Grundsicherung.
Die Altersvorsorge gestalten wir als individuellen Baukasten. Im Interesse der jüngeren Generationen wollen wir dabei die Beiträge stabil halten, sodass automatisch die Bedeutung der privaten Vorsorge wächst. Mit uns gibt es keine Rentengeschenke. Dafür sollen Kapitalmarkt und Aktienkultur den Menschen nicht länger vorenthalten bleiben.
Das deutsche Rentensystem ist mit den Reformen der vergangenen Jahre bis 2030 stabil aufgestellt.
Mit dem Rentenpaket stellen wir klar, es wird keine Rentenkürzung geben und auch keine weitere Erhöhung des gesetzlichen Renteneintrittsalters. Und ich will auch sagen, das ist richtig so.
Dass die Rentnerinnen und Rentner einen ganz nennenswerten Beitrag zur Fachkräftesituation leisten werden, ist nicht zu erwarten,
erklärt Rentenexpertin Jutta Schmitz-Kiesler.
Auch diejenigen, die arbeiten, halten eigentlich daran fest, dass es eine normative Entpflichtung geben sollte, dass keiner im Ruhestand arbeiten sollte. Sie tun es eben aus unterschiedlichen Motiven, aber ohne, dass das ein politisches Statement ist. Und das finde ich schon wichtig, weil das in der Debatte ja oft so interpretiert wird, so nach dem Motto, wir sehen ja, dass so viele arbeiten, dann ist das doch gar kein Problem. Also in der öffentlichen Debatte wird oft das Bild einer Win-Win-Situation erzeugt. Wir haben alle was davon, wenn mehr Ältere arbeiten. Das ist das Szenario, was häufig in so einer positiven Sicht skizziert wird. Tatsächlich ist es aber ja so, dass der Zugang zur Erwerbstätigkeit im Rentenalter total ungleich verteilt ist. Man qualifikatorisch und gesundheitlich dazu in der Lage sein muss. Diesen Zugang haben ja gar nicht alle. Es ist immer eine Allianz, die auf Zeit geschlossen wird.
Mehr als ein Viertel der Beschäftigten in Deutschland hat Zweifel, die aktuelle Berufstätigkeit ohne Einschränkungen bis zum Rentenalter durchhalten zu können. Gut 20% glauben, das er nicht zu schaffen. Weitere knapp 7% sind sogar überzeugt, auf keinen Fall durchhalten zu können.
Zu diesen Ergebnissen kommt eine Untersuchung des Wirtschafts- und Sozialwissenschaftlichen Instituts der gewerkschaftsnahen Hans-Böckler-Stiftung im Sommer 2023. Die Zeitschrift Aus Politik und Zeitgeschichte der Bundeszentrale für politische Bildung spricht sogar von Ausstiegskultur.
Im Vergleich zu skandinavischen Ländern lässt sich in Deutschland eine anhaltende Ausstiegskultur beobachten. So ist der Wunsch, vor dem Rentenalter aus dem Erwerbsleben auszuscheiden, unter älteren Erwerbstätigen weit verbreitet. Und Anreize zum vorzeitigen Erwerbsaustritt, wie etwa Altersteilzeitmodelle, werden häufiger genutzt als Möglichkeiten zum längeren Verbleib.
Menschen auch nach ihrem offiziellen Renteneintritt im Betrieb zu halten, um dem Fachkräftemangel zu begegnen, darum bemüht sich in großem Stil die Firma Bosch in Stuttgart. Manfred Baden, Geschäftsführer der BMS, Bosch Management Support GmbH.
Das Konzept der Seniorenexperten, welches wir bei Bosch haben, hilft, das Problem zu mildern, aber nicht zu lösen.
Die BMS hat ihr eigenes Büro im Zentrum Stuttgarts, etwa 20 Gehminuten von der Bosch-Zentrale entfernt. Der Automobilzulieferer, Hersteller von Industrietechnik, Gebrauchsgütern sowie Energie- und Gebäudetechnik hat die Initiative bereits vor 25 Jahren eingeführt. Wahrscheinlich als erstes Unternehmen in Deutschland.
Damals ist es gestartet mit 30 Ruheständlern in Deutschland. Und heute haben wir in Deutschland 700 Ruheständler, die für BMS tätig werden und weltweit sind es sogar 2400. Ja, das ist geboren worden von ein paar Ruheständlern und dem obersten Bosch Management. Die Idee war seinerzeit, Ruhestand hat ja immer das Risiko, dass wichtiges Wissen dem Unternehmen verloren geht. Und dieses Wissen dem Unternehmen zu erhalten und genauso wie dieses Wissen auch die über Jahre aufgebaute Erfahrung von Generation zu Generation weiterzugeben. Also generationenübergreifender Austausch, Kommunikation, vor allen Dingen generationenübergreifendes Lernen.
Die sogenannten Senior Experts oder Seniorenexperten arbeiten meist in zeitlich befristeten Beratungs- oder Projektaufgaben mit, zu Honoraren, die sich an ihren früheren Gehältern orientieren. Die Erfahrungen seien durchweg positiv gewesen, erklärt der BMS-Geschäftsführer. Altersgemischte Teams förderten die Kreativität und trügen zu besseren Lösungen bei. Wichtig sei es, die Mitarbeitenden schon lange bevor sie ihr Renteneintrittsalter erreichten, anzusprechen, so Baden.
Sie müssen wirklich einen guten, definierten, laufenden Prozess haben, dass sie rechtzeitig wissen, wann geht jemand in Ruhestand. Und wir machen es so, dass wir aus der Personalabteilung dann eine E-Mail veranlassen, die an den Vorgesetzten geht. Und der Vorgesetzte bekommt dann im Rahmen einer Austrittscheckliste die Aufforderung, den Mitarbeiter anzusprechen, ob er dafür Interesse hat. Danach gibt es dann nochmal eine Bewertung durch Vorgesetzten, Personalabteilung und auch durch uns. Ist das eine geeignete Person, die wir gerne bei uns im Pool hätten? Aber dieser Prozess ist ganz, ganz wichtig. Wenn Sie das nicht haben, dann gehen Ihnen womöglich viele Potenziale durch die Lappen, sage ich mal etwas salopp.
Keinen Druck auf die Mitarbeitenden ausüben, weiter tätig zu bleiben. Höchste Unterstützung vom Management und vor allem absolute Freiwilligkeit. So lautet das Erfolgskonzept. Außerdem ist die Hinzuverdienstgrenze für Rentnerinnen und Rentner Anfang 2023 aufgehoben worden.
Das ist jetzt für viele viel interessanter, sowas noch zu machen, also nochmal tätig zu werden, zeitweise begrenzt und freiwillig. Und es ist für uns von der Administration auch wesentlich leichter. Ja, wir müssen viel weniger prüfen, wir müssen weniger beraten. Also das ist ein Riesenschritt nach vorne. Ich glaube, das war die größte Hürde und es ist gut, dass die gefallen ist.
Die 67-jährige Monika Plickert arbeitet bei Bosch als Senior-Expertin. Sie wirkt fit, dezent geschminkt und drahtig im sportlichen T-Shirt. Sie ist weiter für den Einkaufsbereich tätig. Ihr mache die Arbeit einfach riesigen Spaß. Und ein bisschen Angst, sich vom Arbeitsleben völlig zu verabschieden, hatte sie auch.
Als junger Mensch sieht man es vielleicht mit anderen Augen. Ja? Also wenn man mitten im Berufsleben steht und sagt, okay, jetzt habe ich noch, was weiß ich, 10, 20 Jahre vor mir, bevor ich überhaupt über die Rente reden kann, dann denkt man, okay, wenn es soweit ist, dann Schlussstrich, sich mit was anderem beschäftigen, nachholen, was man vielleicht in den Jahren dann nicht erlebt hat. Und je näher dieser Zeitpunkt kommt, denke ich mal, kommt für jeden doch die Frage, wie ist denn mein Umfeld, was ist meine eigene persönliche Situation aktuell und wie soll es eigentlich weitergehen?
Das Feedback der Kolleginnen und Kollegen war für sie ausschlaggebend, weiterzumachen.
Du kannst nicht in Rente gehen, wir brauchen dich. Ja, und dann kommt irgendwie so das Rad ans Drehen, wäre das eine Überlegung, um es extrem auszusprechen. Es war dann plötzlich auch die Vorstellung, mein Gott, so von 180 auf 0 runterzufahren, schwierig. Und es ist eine Größenordnung mit so 1,5 Tage pro Woche. Heute sage ich super, besser hätten wir es nicht machen können.
Menschen wie Monika Plickert, die bei Bosch viele Jahre gearbeitet haben, bei ihr waren es 43 bis zum Renteneintritt, machen den Job nicht aus finanziellen Nöten. Spaß an der Arbeit, irgendwie dabei bleiben, Wertschätzung sind hier die Motive. Einen schönen Verdienst gibt es dazu, um sich Extras wie zum Beispiel Urlaub leisten zu können. Doch immerhin ein Drittel der über 65-Jährigen in Deutschland muss weiterarbeiten. Sonst reicht das Geld zum Leben nicht.
Hallo, meine Liebe.
Die Rentnerin Anna Kamara-Scharf in schwarzer sportlicher Kleidung und roten Turnschuhen. Zu ihrer braunrötlichen Kurzhaarfrisur trägt sie glitzernde Kreolen, sieht beim Ehepaar Erika und Heinz Fechner in Berlin-Tempelhof nach dem Rechten.
Unsere Quatschecke, ich muss doch erst mal wissen, was los ist.
Die Dame ist 88 und der Herr ist 91. Da gehe ich zweimal im Monat hin und gehe einkaufen für die und mache das Bad sauber oder staubsauge den Teppich. Aber dann setzen wir uns zusammen zu Kaffee und Kuchen und reden eine ganze Weile miteinander. Das ist ganz nett.
Bei mir ist nicht viel los, aber berichte du mal erst.
Geschwind krempelt die 69-Jährige sich die Ärmel hoch. Ein Tattoo kommt an ihrem Unterarm zum Vorschein. Ein chinesisches Zeichen für Nächstenliebe, erklärt sie lächelnd. Und beginnt direkt das Bad zu putzen.
Ist immer schön, wenn Anna hier ist. Dann sitzen wir immer und gucken zu, wie sie arbeitet.
Ja.
Aber wir mischen uns nicht ein, nicht? Anna, nee. Machen wir nicht.
Anna Kamara-Scharf hat mehrere Jobs. Neben der Betreuung des Ehepaares sortiert sie Rechnungen in einem feministischen Frauengesundheitszentrum und putzt in einer Osteopathiepraxis. Seitdem sie 16 war, hat sie eigentlich immer gearbeitet. Einige Jahre als Erzieherin, 30 Jahre lang als Krankenschwester. Und trotzdem reicht die Rente nicht.
Das könnte unter anderem aber eben auch daran liegen, dass ich nicht immer Fulltime gearbeitet habe. Ich habe über 4 Jahre meine Mutter gepflegt, die dement war, die ich aber nicht ins Heim geben wollte, sondern sie durfte oder sollte zu Hause bleiben. Fulltime zu arbeiten im Schichtdienst, das heißt, da hat man ja Früh-, Spät- und Nachtdienst. Und zusätzlich meine Mutter zu versorgen, die ja nicht bei mir wohnte, sondern ein Stück weiter weg. Und das war mir dann zu viel.
Sie kritzelt Zahlen auf ein Stück Papier.
Ich habe 1044 Euro Altersrente, 144 VBL, das ist so eine Zusatzversicherung für Leute im öffentlichen Dienst. Ich verdiene 180 Euro mit der Putzstelle. Vom Ehrenamt kriege ich 50 Euro und von den alten Leuten 70 im Monat. Das sind ungefähr 1300, so in dem Dreh, die ich verdiene. Über 560 Euro zahle ich Miete. BVG mittlerweile wieder 46 Euro, 29 Euro für Telefon und WLAN, also ohne kann man eigentlich heutzutage nicht mehr, finde ich. Strom 40 Euro im Monat, Handy 8 Euro im Monat.
Übrig bleiben 617 Euro für sie selbst und ihre Katze. Also für Lebensmittel, Katzenfutter, Tierarzt, Kleidung, Medikamente, Reparaturen.
Ich muss schon sehr genau gucken, was ich einkaufe mittlerweile und verzichte schon auch auf Sachen, die mir einfach zu teuer erscheinen. Also ich muss mir das wirklich überlegen, ob ich eben mal ins Kino gehe oder ob ich mir das erlauben kann, mal essen zu gehen. Oder ich kaufe viel Secondhand-Klamotten. Ich konsumiere, glaube ich, eigentlich auch nicht so fürchterlich viel.
Auch vor dem Eintritt ins Rentenalter gehörte Anna Kamara-Scharf nicht zu den Großverdienerinnen. Doch sie hatte mehr Geld zum Leben, weil sie noch verheiratet war und in der Ehe alle Kosten teilte.
Man denkt ja nicht unbedingt daran, dass man sich irgendwann scheiden lässt und dann finanziell anders dasteht. Naja, aber so ist es leider gekommen.
Eine Aufstockung der Rente durch den Staat erhält sie nicht. Ihren Ex-Mann möchte sie auch nicht zur Kasse bitten.
Wir stehen immer noch im guten Kontakt und wir sehen uns auch regelmäßig und telefonieren. Und ich wollte ihm einfach auch seine Rentenanteile nicht wegnehmen, sozusagen. Ich hätte mich dabei nicht wohlgefühlt und ich wollte eben auch nicht abhängig sein von ihm. Das heißt, es gibt keine Grundsicherung und selbst wenn, ist es ein Prozess, der ist so erniedrigend, finde ich, weil sie wirklich sich nackig machen müssen. Also unsäglich und was da alles abgefragt wird, das finde ich so entwürdigend.
Auch wenn die 69-Jährige arbeiten muss, findet sie doch Spaß an ihrer Tätigkeit. Nur auf das Putzen in der Praxis würde sie verzichten. Das gehe auf den Rücken.
Für diese Menschen erzeugt ja allein die Perspektive auch Druck, weil sie wissen, dass ihnen Hinzuverdienst in der Regel zeitlich nur begrenzt möglich ist.
So Rentenexpertin Jutta Schmitz-Kiesler. Unter den RuheständlerInnen, die sie für ihr Forschungsprojekt an der Uni Duisburg-Essen befragt hat, waren erschütternde Berichte von finanziell benachteiligten Menschen.
Ich erinnere mich an einen Mann, der mir mehrfach erzählt hat, dass er in dieser Situation, in der er steckt, absolut bettelarmer Rentner zu sein, nach langer Erwerbstätigkeit, aber eben auch Phasen der Selbstständigkeit ohne Alterssicherung, dass er mehrfach überlegt hat, sich das Leben zu nehmen. Dass der einzige Grund, warum er das nicht tut, ist, dass er eine schwerkranke Frau hat, die er versorgen will. Aber wir sehen auch an anderen Daten, wie beispielsweise der Armutsquote, da sind auch über 40% der Alleinerziehenden leben in Armut, weil sie schlecht geschützt, schlecht aufgefangen werden von dem Sozialstaat. Und das überträgt sich natürlich auch in die Rente.
Jutta Schmitz-Kiesler schreibt dazu:
Wer im Erwerbsleben schon unter Armut leidet, dem fehlen die finanziellen Mittel, um für den Ruhestand vorzusorgen. Das liegt an der Bauart unseres Rentensystems. Die gesetzliche Rente ist erwerbsbezogen. Entscheidend für die Höhe der späteren Rente sind Dauer und Höhe der vorangegangenen Erwerbstätigkeit, des Lohns. Dabei kommt es auch darauf an, inwieweit Ausfallzeiten, etwa durch Kindererziehung, anerkannt, also rentenrechtlich irgendwie angerechnet werden. Hinzu kommt, dass das private Sparen freiwillig ist, also von der individuellen Bereitschaft und auch Fähigkeit abhängt, im laufenden Erwerbsleben auf Teile des Einkommens zu verzichten, um sie in private Altersvorsorgeprodukte zu stecken. Es ist quasi ein Armutsteufelskreis, der sich aus vielen Faktoren speist. Ist es ausreichend, wie unser Rentensystem mit erworbenen Ansprüchen umgeht, also sie bewertet? Müsste das Rentenniveau nicht grundsätzlich höher sein? Reicht es aus, in welchem Umfang Kindererziehung, insbesondere bei Alleinerziehenden, anerkannt wird, oder müsste es andere ergänzende Regelungen geben?
Anna Kamara-Scharf hofft, dass sie ihre Rente noch lange aus eigener Kraft aufstocken kann mit ihren Zusatzjobs. Aber wie lange, weiß sie natürlich nicht. Sie blickt mit Sorge auf die Inflation.
Aber das sind halt schon so in fast sowas wie Existenzängste, doch, durchaus. Aber ich möchte gerne, wie gesagt, sorgenfrei sein und einfach entspannt den Rest meines Lebens verbringen. Es wäre schön, wenn ich mir tatsächlich nochmal eine Reise ins Ausland leisten könnte, irgendwo, wo mehr ist und einfach sorglos sein kann, angstfrei sozusagen.
Arbeiten im Rentenalter. Existenzangst oder Spaß? Ein Feature von Tini von Poser. Es sprachen Milat Kupay und die Autorin. Ton Christoph Richter. Regie Clarisse Cosset. Redaktion Franziska Rattay. Produktion Deutschlandfunk Kultur 2024.